Bitte schlagt eure Bibeln erneut mit mir im Römerbrief auf. Wir betrachten heute Kapitel 6, die Verse 15 bis 19. Römer, Kapitel 6, die Verse 15 bis 19. Wir fahren direkt dort fort, wo wir letzten Sonntag stehen geblieben sind. Paulus wendet seine Aufmerksamkeit jetzt der Anwendung der Lehre zu, sodass der Glaube auch die Praxis prägen soll. Und wie wir das heute lesen, so wollen wir um Gnade bitten, dass Gott uns Gnade schenkt zum Hören seines Wortes. Hört das Wesen des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und nicht ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Das ist Gottes Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir haben die Schrift gelesen gehört. Und wir flehen dich an, dass du uns biblisches Schriftverständnis schenkst, dass unsere Gedanken eine Ahnung bekommen von der Herrlichkeit Christi in seinem Evangelium. Dass wir verstehen, was es heißt, was ist, wozu du uns als Christen berufen hast. Und dass es keinen Raum für Missverständnisse mehr gebe, sondern dass wir ein Volk sein, das in herzlichem Gehorsam lebt gegenüber deinem Wort. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gute Lehre, die schlecht verstanden und schlecht angewandt wird, ist geistlich eine Katastrophe. Gute Lehre, die schlecht angewandt und verstanden ist, endet in einer geistlichen Katastrophe. In dem Text, den wir heute betrachten, ist das die Sorge von Paulus. Er ist in Sorge, dass die Leser, die das hören, wie sie seine Worte lesen, dass sie das als Gelegenheit wahrnehmen, zu tun, was sie wollen. Er ist besorgt über Missverständnisse und falsche Anwendung bezüglich der Evangeliumswahrheit, vor allem der Evangeliumswahrheit der Freiheit. Dass in Christus ein Christ Freiheit hat. Und Paulus ist nun in Sorge, dass Leute diese Lehre, diese wunderbare, wahre Lehre gebrauchen, um sie umzudrehen und als Vorwand zu gebrauchen für ein gottloses Leben. Und so geht Paulus auf drei Themen ein in diesen wenigen Versen. Das erste Thema, Evangeliumsfreiheit. In Vers 15, dann Vers 16, Evangeliumsrealität. Und dann die Verse 17 bis 19, Evangeliumsgehorsam. Wenn wir also Vers 15 betrachten, erst vor ein paar Momenten gelesen, da seht ihr, dass hier eine Wiederholung ist von dem, was wir am Anfang von Kapitel 6 gehört haben. Diese zweite Frage, die Paulus geschrieben hatte, als würde er einen Dialog führen, als würde er ein Gespräch führen mit dir, mit mir, mit seinem Leser eben. Und er fragt, was sollen wir nun sagen? Das ist ja in Vers 15. Wie nun sollen wir sündigen? Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Paulus ist hier wieder sehr besorgt. Auch schon in der Anleitung habe ich das gesagt. Paulus ist besorgt um Leute, die diese wunderbare Lehre besitzen und sie verdrehen können, um all das zu rechtfertigen, was sie tun wollen. Wir haben hier einen Vers, auch in 6, Vers 1, der sich auf den vorigen Vers auch bezieht. Lass uns nochmal einen Abschnitt lesen, Römer Kapitel 5, Vers 20 und 21. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Betretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist ein Abschnitt voll von Bedeutung, wie Dynamit, sehr explosiv, in Betracht der Wahrheit, die er uns gibt. Paulus geht in Vers 6 auf die besorgniserregende Gefahr ein. Es nützt zu verstehen. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werden? Ihr versteht also die Logik der Personen, vielleicht so eine kindliche Logik. Zumindest das Kind, das nicht sehr heilig denkt. Wenn ich mehr sündige, kriege ich mehr Gnade. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr sündigen, dann kriege ich noch mehr Gnade. Aber wenn ich ganz viel sündige, dann kriege ich auch ganz viel Gnade. Das ist dann so eine Art Tauschgeschäft. Wenn Gott mir viel vergibt, weil ich viel verbrochen habe, dann sollte ich vielleicht ganz viel gegen ihn tun, damit er mir auch ganz viel vergibt. Und Paulus sagt, keineswegs. Das sei ferne, sagt er. Das ist keine heilige Logik. Und in Vers 15 sind wir im gleichen Bereich. Kapitel 5, Vers 15, Vers 14, wollen wir noch lesen. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wieder ein Vers, in dem so viel liegt. So viel von Gottes Gnade. So viel von seiner Wahrheit. So viel Gelegenheit für die schlechte Logik von unreifen Gedanken, die die Gnade Gottes zu einer Gelegenheit nutzen wollen, gottlos zu leben. In Vers 15 ist Paulus hier sehr besorgt wieder, wie ein Elternteil, der zum Kind redet. Wie ein väterlicher Lehrer hier. Kind, er redet hier mit einem Kind, das zu ihm sagt, du hast mir gesagt, ich soll jeden Freitag das Gras mähen. Also wenn ich Freitag vergesse, dann mache ich es halt erst am nächsten Freitag dann. Also kann ich das sonst nicht machen. Das ist dann so eine falsche Logik. Und Paulus erwartet hier eine falsche Logik. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Paulus gibt hier also eine Antwort, die ein Vater einem Kind geben würde, das eine dumme Frage stellt. Nein! Das ist eine sehr betonte Antwort. Nein, das sei ferne. Es gibt was in meinem Haushalt, das viele Eltern wahrscheinlich kennen. Ich bin sehr sicher, dass meine Eltern das auch bei mir erlebt haben. Das Kind fragt eine dumme Frage. Und Mama und Papa sagen nein, und das Kind sagt, aber warum? Aber warum, Papa? Das habe ich dauernd als Gespräch. Söhne, es ist 8.30 Uhr, das heißt das Bett. Unweigerlich, jedes Jahr zumindest, warum, Papa, muss ich schlafen? Warum muss ich in mein Bett, nicht in dein Bett? Warum kann ich nicht hier auf der Couch sitzen, während du liegst? Warum kann ich nicht mit dir wach bleiben? Und dann gucke ich dir einen so mit diesen großen Augen an. Ich liebe dich, Dad. Nein. Warum? Das ist die gefallene Logik, die wir dann auf die Wahrheit des Evangeliums übertragen. Und ich möchte, dass du die Frage nochmal bedenkst und sie in ihrer Unreife auch wahrnimmst. sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Hat das Evangelium uns Gesetzlosigkeit ermöglicht, wenn ich ja sowieso Vergebung habe? Heißt das dann nicht einfach, dass ich sündigen kann und sündigen kann und sündigen kann und noch ein bisschen mehr sündigen kann? Ich bin frei vom Gesetz, es gibt keine Regeln mehr. Ich kann leben, wie immer ich will. Ich kann so lange aufbleiben, wie ich will. Ich kann tun, was ich will, essen, was ich will, mit dem zusammen sein, mit dem ich will. Das ist das Denken von unreifen Leuten. Das ist das Denken, das Paulus hier sehr besorgt betrachtet in der Schrift. Es wird nicht dann denken, wie ich als Teenager war. Wenn hier einer der Teenager mich hier hört, ich spreche dich ja dann. Zumindest ein, auch jeder Erwachsene in dem Raum kann das wahrnehmen. Wenn ein Teenager in den Vereinigten Staaten nun erwachsen wird, mit 18, zumindest die meisten Freiheiten genießen kann, dann bedeutet das sehr viel. Du kannst nun Besitz haben, du kannst Kredit aufnehmen, wenn die Bank dir geben will. Du kannst für dich selbst leben, nicht mehr unter dem Dach von... Mit 18 hast du diese Freiheit wirklich. Du kannst selbstständig leben. Und mit 18 denken viele Teenager, da bin ich endlich frei. Da bin ich frei von den Einzwängungen von Mama und Papa. Ich kann meine Flügel nun ausstrecken und wegfliegen. Wenn ich bis Mitternacht oder bis 3 Uhr nachts wach bleiben kann, kann ich das nun tun. Ich kann nun essen, was ich will, ich kann schnell fahren. Ich kann tun, was immer ich will, wann immer ich will. Es gibt keine Regeln und Begrenzungen mehr für mich. Ich kann alles so erleben und machen, wie ich will. Und wie lange hält diese Logik an für den 18-Jährigen? Wie lange hält das an? In meiner Erfahrung, vielleicht, es hält noch länger an. Manche gehen zur Universität. Und die haben diese Freiheit, sie streiten die Flügel aus und sind ohne die Regeln von den Eltern und manche, was passiert dann? Manche zahlen einen großen Preis, oder? Sie sind frei, sie leben gesetzlos und das beeinflusst ihr Sozialleben und ihre Beziehung zu den Eltern natürlich. 19, 20, 21... Mit 21 ist man in Amerika nun frei auch zu trinken. Niemand kann ihm mehr vorschreiben, was tun können, tun sollen. Wie es in einem, wie ein Rapid sagt, niemand kann mir irgendwas vorschreiben. Und das ist dann katastrophal für manche. Denn manche verfolgt es bis in ihr Erwachsenenleben, wenn sie nur auf eigenen Füßen stehen. Sie haben nämlich nun Rechnungen, die sie zahlen müssen. Sie sind verantwortlich und mit der Zeit fällt es heraus, wenn ich keinen Sinn für Regeln habe und das Gesetz übertrete, dann ende ich in Ketten und dann finde ich heraus, dass es doch Gesetze gibt. Es gibt dann vielleicht nicht mehr die Regeln von Mama und Papa, aber es gibt die Regeln des Landes, die Gesetze des Landes. Und wenn ich die übertrete, dann gibt es ernsthafte Konsequenzen dafür. Manche lernen das mit 19, mit 25 vielleicht. Manche haben das mit 30 noch nicht kapiert. Dann haben sie eine hohe Summe von Schulden, vielleicht eine gebrochene Ehe, erleben Untreue, zerrüttete Beziehungen, verlorene Arbeit. Ich sollte um 8:30 Uhr am Job sein, komme erst um 11 Uhr reingeschlurft. Aber das Leben in der Welt ist nicht einfach nur ein Leben ohne irgendwelche Begrenzungen und Regeln. Es ist keine Anarchie, in der wir leben. Und das Evangelium ist in gewisser Weise ähnlich. Unsere Freiheit spiegelt das in einer gewissen Weise die geheiligte Logik. Wenn Paulus hier die Wahrheit uns auch sagt, Sünde wird nicht herrschen über euch, in Vers 14, ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und der unreife Verstand sagt, ja, ich bin frei vom Gesetz. keine Regel mehr. Das große Problem in meinem Leben war das Gesetz. Es war nicht die Sünde, es war nicht die Finsternis in mir, es war nicht das Leben, das gegen Gott gelebt wurde, sondern das Gesetz, das mir vorschreibt, dass ich, was ich zu tun habe. Und diese falsche Denken könnt ihr hören und könnt ihr euch selber denken, wenn ihr eine Person seht, die das ganz radikal missverstanden hat. Das Einzige, was Sünde zu Sünde macht, ist das Gesetz Gottes. Was wir also hier betrachten müssen in diesem Abschnitt über christliche Freiheit, musst du die Frage stellen, was ist denn das Gesetz eigentlich? Über welches Gesetz spricht Paulus hier? Welches Gesetz ist nicht mehr unser Zuchtmeister? Es ist etwas, das Gott uns gegeben hat. Das ist das erste Prinzip. Das Gesetz ist etwas, das Gott uns gegeben hat. Es ist sein Werk. Wir sollten sehr genau sein und sollten sagen, es ist die Selbstoffenbarung Gottes. Wenn ihr ein Porträt habt von wer Gott ist, ein Porträt über Gott, wo ihr die Emotionen und die Intention eines Mannes lesen könnt, dann wäre es in Gottes Fall das Gesetz. Denn das Gesetz Gottes zeigt uns die Tiefen des Herzens Gottes. Es sagt uns, wie Gott schon immer gewesen ist und wie er immer sein wird. Und zwar genauer, als es jedes Porträt könnte. Es ist unwahrscheinlich vollkommener. Anders können wir Gottes Charakter nicht wirklich wahrnehmen. Das Gesetz Gottes ist vollkommen, sagt uns die Bibel. Es zeigt uns die Dinge, die Gott erfreuen und die Dinge, die Gott nicht ausstehen kann. Es zeigt uns seine Heiligkeit, seine Güte, seine Wahrheit, seine Ewigkeit, seine Einmaligkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm. Und es zeigt uns, wer wir angesicht Gottes sein sollen. Und es ist das Offenbaren von ihm selbst. Das Beste, was ich bisher darüber gehört habe, ist, er ist einer der besten Porträtmaler in diesem Land. In den Museen, die ich gesehen habe, habe ich zwei Beispiele, die mir einfallen. Ein reformierter Prediger, der über Kunst verfasst, Cranach der Ältere, das Porträt von Martin Luther. Das erste, was ich gehört habe, habe ich die Legenden von Luther gehört und ich habe das Porträt gesehen. Und ich habe diese Darstellung von Luther gesehen. Es gibt einige Porträts von Luther. Eines mit Hut, eines ohne, eines vor grünem, eines vor rotem Hintergrund. Aber in diesem Bild sieht man, Luther war nicht sehr attraktiv. Aber es war jetzt nicht abstoßend. Er war jetzt nicht super gut aussehend. Wir sehen verschiedene Porträts und Darstellungen von Luther. Und sie gucken alle ähnlich aus. Er hat mit dem gearbeitet, was Gott ihm gegeben hat. Das war jetzt nicht das allerbeste Aussehen. Aber ein anderer Maler, der sehr schön malt, Albrecht Dürer, der große Renaissance- und Reformationsmaler von Nürnberg, ein protestantischer Maler. Er hat diese Porträts gemacht von den vier Aposteln, wenn ihr das mal sehen wollt, hier nach München. Das ist ein riesiges Bild. Das ist ein überlebensgroßes Bild von den Aposteln. Wenn ihr in meinem Haus wart, habt ihr einen Teil davon gesehen. Ich habe in meinem Wohnzimmer Kopien dieser Bilder. Und die sind sehr geschätzt für ihren Realismus. Wir wissen nicht, wie die vier Evangeliumsschreiber ausgesehen haben. Aber es sind keine Heiligenscheine in ihrem Kopf. Die sehen ganz gewöhnlich aus. Sie haben Venen in ihrer Stirn abgemalt. Sie haben struppige Bärte. Sehr struppige Bärte. Und was sehr realistisch auch ist auf den Bildern, ist der Schmutz auf ihren Füßen. Das seht ihr bei mittelalterlichen Bildern der Heiligen nicht. Da sind immer makellose Füße. Aber hier auf diesem Bild, da sieht man, nein, es sind normale Menschen gewesen. Sie hatten Schmutz auf ihren Füßen, diese Schmutz hat Jesus ja auch abgewaschen. Und das Wort Gottes, das Gesetz Gottes ist genauer und korrekter als selbst, was das Auge wahrnehmen könnte über Gott. Und ich möchte euch ausdrücken, was das Gesetz Gottes in einem Christenleben bewirken soll. Das Gesetz wirkt wie ein Scheinwerfer. Moment. Ein Scheinwerfer? Ja. Es ist wie ein Scheinwerfer. Eines dieser großen Lichter, die man vielleicht in einem Theaterstück hat. Ein Scheinwerfer, der auf den Hauptcharakter dann strahlt, um ihn ins Zentrum zu rücken. Und wenn ihr auf der Bühne stehst, dann kannst du dieses Licht gar nicht reinblicken. Aber was du dann in diesem Licht siehst, sieht dann ganz anders aus. Man erkennt viel mehr. Okay, du hast mir schon gesagt, das Gesetz sagt man was über Gott, aber dieses weiß strahlende Licht des Gesetzes Gottes ist auch das Licht von Gottes Perfektion und Vollkommenheit. Es scheint wie die Sonne. Und es scheint auf dich herab und auf mich herab. Habt ihr mal diese Shows gesehen mit dem Scheinwerfer? Habt ihr mal in der ersten Reihe gesessen? Das ist dann nicht der beste Platz. Denn in der ersten Reihe seht ihr dann seht ihr das ganze Make-up, das ein Schauspieler tragen muss. Wenn ihr hinten sitzt, dann seht ihr es nicht, dann sieht es natürlich aus. Aber wenn ihr vorne seid, da ist so viel auf der Person, denn es sind mehr Leute hinten im Raum als vorne. Also dann sieht es dann vorne ganz komisch aus. Wenn ihr den Schauspieler seht im Theater, dann seht ihr das ganze Make-up. Und das sieht ein bisschen Scheinwerfer noch mehr. Und das Gesetz Gottes, das zeigt uns nicht nur das Make-up, mit dem wir unsere Unvollkommenheiten abdecken wollen, sondern es zeigt uns diese Unvollkommenheiten. Unsere Sünde ist wie ein Stück Dreck, das auf einem weißen Gewand zu erkennen ist. Das weiße Gewand der Heiligkeit Gottes. Und wenn ihr euch mal wundert, warum euer Pastor schwarze Kleidung trägt, nun wisst ihr es, weil aus schwarzer Kleidung fällt Dreck nicht so sehr auf. Unsere Sünden werden angesichts der Heiligkeit Gottes sehr deutlich sichtbar. Und die Sünden werden ja nicht weggenommen vom Gesetz. Sie werden durch die Güte Gottes nur offenbart. Die Güte Gottes, die er uns gibt, im Gesetz. So wissen wir ein Stück weit von ihm. Aber das führt uns nirgendwo hin. Denn von was sind wir frei, wenn das Evangelium uns von der Herrschaft des Gesetzes befreit? Von was werden wir frei? Es ist Freiheit von der Schuld, dass die vollkommene Gerechtigkeit Gottes uns offenbart. Das Gesetz zeigt uns unsere Sünde und seine Vollkommenheit. Und es sagt uns, wenn du das Gesetz Gottes übertreten hast, dann bist du schuldig. Und was sagt Paulus über die Gnade des Evangeliums? Er sagt, im Evangelium ist diese Schuld angegangen und hinweggetan. All die Folgen dieser Sünde, all die dunklen Flecken, die die Sünde in unserem Leben bewirkt, ist nun angegangen. Und wie, indem Christus die Sünde, die Strafe auf sich genommen hat, die unsere Sünde verdient haben. Und du bist nun von der Bestrafung ausgenommen. Aber es gibt noch mehr. Du bist frei von deiner Macht, von der Macht der Sünde. Du bist frei, Vers 14, was heißt es hier nochmal? Sünde wird nicht herrschen über euch. Seht ihr, das ist die bedeutsame Sache, die Paulus hier sagt. Der Christ ist frei von der Herrschaft der Sünde. Das Gesetz, das uns sagt, halte das Gesetz vollkommen. Und du siehst in dir selbst die Gefallenheit und deine Sünde. Und du sagst, ich kann nichts tun, ich bin in Ketten. Das Gesetz zeigt mir wie ein Spiegel, diesem Schein des ganzen Metalls, das an mir hängt, die ganzen Ketten, wie kann ich frei werden? Wie kann ich nur entkommen? Und den Christen kann einfach nur das gesagt werden. In Christus sind die Ketten zerbrochen. Und das Gesetz sagt was zum Gesetz? Du bist frei, du bist frei, du bist frei. All deine Sünden, all deine Bestrafung, all deine Schuld ist nun bezahlt. Und das Gesetz sagt, tu, schau deine Schuld. Die Gnade sagt, schau auf Christus. Er hat die Schuld bezahlt. Was sagt, kann das Gesetz? Nun kann es nur noch sagen, Freiheit. Aber die Frage, was sollen wir tun? Sollen wir sündigen? Weil wir nicht nur in dem Gesetz, sondern in der Gnade sind? Das ist dämlich. Wenn du das so ausdrücken willst. Du möchtest mir sagen, die Frage ist, kann ich jetzt sündigen, als müsste ich nur frei werden von der Gesetz wie von einem Elternteil, das zu sehr nachforscht? Aber es geht hier nicht um das Gesetz Gottes als Problem. Die Sünde im Herzen des Menschen ist das Problem. Und das Evangelium sagt bestimmt nicht, wenn das Gesetz Gottes Gottseligkeit darstellt, dann bist du frei, davon ein Leben in Gottseligkeit zu führen? Nein, du solltest folgendermaßen denken. Du bist frei von der Beschuldigung, damit du göttlich leben kannst, gottgemäß leben kannst. Das ist die christliche Freiheit. Du bist frei, um ein Leben in Heiligkeit zu leben, anstatt ein Leben der Gottlosigkeit. Wir gehen weiter in Vers 16, Gospelrealität. Pastor, ich weiß nicht, wo du jetzt damit hin willst, aber in Vers 16 geht Paulus nochmal auf offensichtliche Fakten ein. Wisst ihr nicht, wenn Leute euch solche fragen, wisst ihr das nicht? Wusstest du nicht, dass du das so und so tun solltest? Wusstest du nicht, dass das verboten ist? Denkst du denn nicht, das ist etwas Offensichtliches. Etwas, das jede lebende Person offensichtlich verstehen und kennen sollte. Und nach dieser Frage, dieser Offensichtlichkeit, wisst ihr nicht, gibt es hier zwei verschiedene Ideale, die für uns als christliche Ethik beschrieben werden können. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr, und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. A oder B. Zwei Straßen. Zwei verschiedene Wege. Mit unausweichlichen Folgen. Und Paulus bringt ja dieses andere Thema auf über christliche Freiheit, eine Verwirrung, die so viele von der Welt übernommen haben, auch die politische Theologien, die in den Gedanken der Menschen herrschen, die ihre eigenen Götter sein wollen, fern vom Gott der Bibel. Und es ist folgende Idee. Ich bin letztlich frei, in jedem Gedanken, in jedem Teil von mir zu tun, was immer ich will, so wie es mir gefällt. Niemand kann mir sagen, was ich tun soll. Nichts kann mich beeinflussen. Ich bin in ultimativer Kontrolle über allem, was passiert in meinem Leben. Und Paulus möchte, dass du einfach nur verstehst, dass das eine Selbsttäuschung ist. Das ist eine Selbsttäuschung. Niemand von uns ist so frei von den Umständen, die wir haben. Niemand von uns ist von unseren eigenen Begierden frei. Niemand ist frei von unseren eigenen Geschmacken, von unseren Nachbarn, von unseren Finanzen, von unseren Umständen. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die uns beeinflussen. Und wir sind nicht der Kapitän unseres Universums. Wir sind nicht unser eigener Gott, denn wir haben nicht die Macht der völligen, ultimativen Freiheit. Du musst das sehr deutlich begreifen. Du wirst jemandem dienen. Du wirst etwas dienen. Es geht nur darum, wem. Lass dich also drüber im Klaren sein, Freund. Wenn du dich selber nicht jemanden als Sklaven hingibst, dann wirst du dem als Sklaven dienen, dem du gehorchst. Das ist sehr wiederholend, oder? Das ist so deutlich. Jemand, der jemanden als Sklaven gehorcht, der ist der Sklave, ja? So einfach ist das. So, und ich hatte doch gesagt, das zu tun, oder? Ja, hast du getan. Also, das wirst du nicht tun. So klar ist es. Und es gibt diese zwei verschiedenen Zweige der christlichen Ethik. Zwei Ideale fürs Leben. Fürs Leben allgemein, nicht nur christlich. Das Leben im Dienst gegenüber der Sünde oder im Leben des Gehorsams. Zwei Dinge. Es gibt keine anderen Optionen. Zwei Optionen gibt es nur. Und Menschen, vielleicht sind heute sogar Mitglieder hier, die sagen, ich möchte nicht so schwarz-weiß denken, Pastor. Ich möchte das nicht so sehen. Ich möchte nicht in diesen Absoluten denken. Ich möchte meine Theologie lieber von Star Wars bekommen. Wenn du sagst A oder B, Pastor, kann man da nicht noch mehr Wege sehen? Nein. Biblisch sind das tatsächlich zwei sehr weit gefasste Optionen, aber es sind zwei Optionen. Und ich möchte auch sagen, es sind sehr enge Wege, biblisch gesehen. Ein Sklave der Sünde führt zum Tod. Oder ein Sklave der Gerechtigkeit. Sünde und Gerechtigkeit. Aber achtet drauf, wie Paulus über diese zwei Wege redet, als wäre sie an einer Abzweigung. Ich lege uns diesen Weg dar. Wenn du dich selbst der Sünde hingibst, wenn du sündigst, dann ordnest du dich etwas unter. Vielleicht mit deinen Augen, mit deinen Gedanken, mit deinen Händen, mit deiner Zunge, mit deinem Herzen, wie es auch sei, oder deinem ganzen Leib, deinem ganzen Sein. Und Paulus sagt zu dir hier, dass die Beziehung deines Herzens zur Sünde eine ist, die sklavisch ist und die völligen und vollkommenen Gehorsam fordert. Du hast keine Freiheit, sondern in diesem Fall hast du absoluten Gehorsam, den du der Sünde hier erweist. Darüber geht es hier. Die Beziehung eines menschlichen Herzens und eines Gedankens und der ganzen Person ist nicht etwas, was moralisch neutral ist. Als würdest du einfach an diesem Tag sündigen könntest und dann am nächsten Tag wieder recht leben könntest und das ist dann gleichwertig. Sondern wenn Sünde das ist, was du tun willst, und die Gerechtigkeit ist etwas, was Gott von dir will, dass du es tust. Und das ist austauschbar? Nee, so ist es nicht. Paulus sagt, Kind Gottes, er schreibt hier in Christen, wenn du dich in Sünde einlässt, dann solltest du ihre absolute Forderung als Sklavenmeister auch wirklich erkennen. Dass du deine Gedanken und deine Hände da reichst und sagst, nimm mich gefangen. Ich werde dein Sklave sein. Wie die Monate weitergehen und es wird immer kälter. Und wir sind ziemlich am kältesten Punkt des Jahres wahrscheinlich, bis zum April, und so wie die vergangenen Jahre. Manchmal sieht man Sklaverei nur, wenn du mit dem Auto fährst. Schon nicht gehört. Wo immer du lebst. Normalerweise an der U-Bahn-Haltestelle. Und du siehst Leute. Ich werde es niemandem. Aber du siehst Leute, die absolut in Kälte sind, die zittern. Sie haben zwei Jacken an. Sie haben zwei Schals. Du siehst kaum was von ihrem Mund. Alles voll mit und sie sind umnebelt von Rauch. Denn sie sind immer noch Raucher. Sie könnten drinnen sein in einem warmen Häuschen, auch bei der U-Bahn, auch in der U-Bahn selbst. Aber hier sind sie draußen und dienen der Zigarette, die sie beherrscht. Das ist diese ganze Raucherei, eine Sucht, dem zu folgen, was immer diese Sucht einem fordert, auffordert zu tun. Okay, Pastor, du bist jetzt gegen Raucher hier. Nee, wir können ja andere Richtungen gehen. Das kann auch trinken sein. Wie viele törichte Dinge tun Leute, wenn sie trinken? Wenn sie betrunken sind? Oder ein Herz, das gerne lügt? Wie viele lächerliche Lügen kann eine Person erzählen? Weil sie Spaß dran haben, zu lügen und weil sie davon geknechtet sind. Auch wenn es lächerlich ist. Wenn du über dein eigenes Herz nachdenkst, über Dinge, die in deinem Leben sind. Aber lass mich dir einfach nur sagen, in meinem Dienst als Amtsträger, es ist Wahnsinn, was Leute denken oder was Leute bereit sind zu tun, um ein Leben von Lüge um sich herum aufzubauen. Was Leute bereit sind, für ihre Knechtschaft hinzugeben. Die gefangen sind durch Huawei zum Beispiel. Was nehmen Leute auf sich, um Sünde nachzujagen? Sie sind bereit, fast alles zu tun. Und was Paulus uns hier sagt, es ist Sklaverei der Sünde. Und es geht nur an einen Ort, nämlich Tod. Entweder die Sünde, die zum Tod führt, oder der Gehorsam, der zur Gerechtigkeit führt. Dieser andere Weg in dieser Gabelung. Das ist die Alternative der Sünde. Nämlich ein Leben in Gehorsam gegenüber Gott zu führen. Wenn du jemandem gehorchen musst, wirst du der Sünde gehorchen oder dem Herrn des Himmels, dem Gott des Himmels. Wirst du dich ihm hingeben, gefangen in Leib und Seele. Wie sieht das aus? Das sieht aus wie ein Leben in Unterordnung gegen unter ihm, so dass unsere Vorlieben seinen Vorlieben entsprechen. Du liebst die Dinge, die er liebt. Die Geschmäcker, die dich freudig machen, sind die Dinge, die ihn freudig machen. Das, was du sagst, entspricht dem, was er tut und sagt. Seine Gedanken dringen ein in unsere Gedanken. Seine Worte durchdringen unsere Herzen und seine Taten durchdringen unser Leben. Und so leben wir wie er und denken wie er und wir werden seine Knechte. Und er ist dann erfreut und nennt uns nicht nur Knechte, sondern Kinder. Und das ist dann kein Sklavenmeister mehr, sondern einer, der sich mit in der tiefsten Tiefe dessen lenkt, der du bist, in dem du leben kannst wie er. Und dann bist du nicht mehr dem Tod unterworfen, der durch die Sünde verursacht wird. Und so frage ich dich, Christ, wem dienst du? Wem hast du dich übergeben? Wem hast du dich völlig unterstellt? Gehst du zum Tod zu? In Ketten der Sünde? Denen du gerne folgst? Den ganzen Weg runter bis zum Grab? Oder kennst du die Gnade des Kreuzes, die dich ruft in den Gehorsam und in das Leben und Gerechtigkeit und Freude und Glück? Es gibt zwei Optionen. Die Option des Gerichts oder die Option der Gnade im Kreuz Christi. In den Versen 17 und den ersten Teil von Vers 19, da sprechen wir über Evangeliumsgehorsam, wir haben bereits ein wenig darüber geredet, aber in Vers 17, da dankt Paulus. Er sagt in Vers 17, Gott aber sei Dank, denn er redet über zu Christen, Gott sei aber Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, die ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Wenn ihr gerade erst zugehört habt, diese zwei Optionen, Sklaverei der Sünde oder Freiheit zur Gerechtigkeit, ein Sklave Christi zu sein. Paulus sagt, wenn du ein Christ bist, dann gibt es wirklich gute Botschaft. Wunderbare Nachricht. Nachrichten, für die wir Gott loben sollten. Er sagt, in diesen zwei Optionen, du warst eins ein Sklave der Sünde, aber du bist es nicht mehr. Das ist das Erste, was du als Christ erkennen musst. Wenn du zu Christus gehörst, durch das Werk Gottes, dann bist du kein Sklave der Sünde mehr, die dich zu deinem Tod führen wird. Das ist vorüber. Gott ist damit am Ende. Diese Ketten sind abgefallen. Das ist wunderbar. Da ist Freiheit. Da ist wunderbare Freiheit von Sünde und Tod. Und all dem, was im Leben einer Person sein kann. Wegen dem, was Gott für dich getan hat. Das ist der erste Teil der guten Botschaft. Aber Paulus möchte euch noch etwas sagen, nämlich den Charakter des Evangeliumsgehorsams. Nicht nur, dass du von den Ketten befreit wurdest, sodass du tun kannst, was du tun kannst, sondern du bist ja eine neue Person, du bist in einer neuen Beziehung und in einem neuen Dienst. Du bist gehorsam geworden, vom Herzen. Es ist also, dass ihr nun, es ist Vergangenheit, dass ihr von Herzen gehorsam geworden seid, durch das Werk des Kreuzes, das in euch getan wurde. Das ist keine optionale Sache. Das ist nicht nur eine Aussicht, etwas in der Zukunft, das vielleicht noch im Werden ist, sondern wenn du in Christus bist, dann ist dein Leben ihm gegenüber gelebt, in Gehorsam. Aber was für ein Gehorsam? Seht ihr es richtig? Ist es Gehorsam, wie diese widerwillige Gehorsam, den Kinder manchmal den Eltern gegenüber zeigen? Dass man halt das Geschirr waschen muss. Ich mach's das, aber ich hasse es. Die heile Seite ist weg, er schrubbt halt ein bisschen dran, als würde er Farbe wegmachen sollen. Was geht hier? Er ist wütend. Er macht es nicht richtig. Er macht's halbherzig. Das ist so ein Gehorsam, der die Zähne zusammenbeißt. Aber so ein Gehorsam ist hier nicht angesprochen. Paulus spricht über den Christen, der engagiert ist in der Beziehung mit Gott, ein Gehorsam, der von Herzen kommt. Das ist ein Begriff, den wir näher betrachten müssen, oder? Kein widerwilliger Gehorsam, sondern ein Gehorsam, der das Herz des Menschen beeinflusst, der unsere Vorlieben auch beeinflusst. Dass es um Dinge geht, die wir tun wollen. Dass die Dinge, die ihn freuen, auch uns nun freuen. Das, was ihm Freude gibt, gibt auch uns Freude. Und das ist kein schweres Joch und ein belastender Gehorsam, sondern das ist ein Band der Liebe in Christen. Du tust, was Gott freut. Warum? Weil du ihn liebst. Und du möchtest ihn freudig sehen. Das ist im Herzen des Evangeliums. Bedeutsame Evangeliumsgehorsam. Du musst noch einmal drauf sehen, wer hat das angefangen? Das ist etwas, was Gott getan hat. In Vers 17 müssen wir das sehr passiv sehen. Unsere Liebe zu Gott und unsere Gehorsam seinem Gebot gegenüber kommt aus dem Gehorsam, den Christus für uns gelebt hatte. Sein Gehorsam hat diese Kultur der Liebe begründet. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber es ist nicht nur Liebe im Abstrakten, sondern es ist Liebe, die das Objekt des Glaubens umfasst. Gehorsam dem von Herzen, Wem? Dem Vorbild der Lehre, das uns überliefert worden ist. Ein Standard, ein Vorbild. Ein Vorbild der Lehre. Wir lieben Gott wegen der Wahrheit dessen, was er für uns getan hat. Wegen der Dinge, die wir glauben. Es ist nicht nur Liebe, die an der eigenen Liebe hängt, sondern es ist Liebe, die mit der Wahrheit vermengt ist. Liebe, denn Christus starb für uns. Denn er ist von den Toten auferstanden. Es ist Liebe, denn er litt für uns an unserer Stadt. Und so ist diese Liebe stark und sie ist unangreifbar. Sie ist so ewig wie die Wahrheit Gottes. Es ist Glaube, der die Liebe des christlichen Gehorsams erhält. Und so, Freunde, rufe ich euch, ihr könnt diese Leben nicht einfach nur, ihr könnt nicht das Leben aus Freude am Evangelium leben, ohne zu begreifen, was das Evangelium ist, sondern diese Liebe und der Gehorsam des Evangeliums ist verbunden, ganz eng verzahnt mit der Lehre des Evangeliums. Wir sehen das in Vers 18. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Das ist eine Veränderung. Wir haben nun einen anderen Meister. Wir haben einen anderen Herrn. Und er liebt uns. Und er gab seinen Sohn für uns. Und er ist der Bräutigam. Und er freut sich daran, uns Kinder zu nennen. Und er ruft uns aus, nahe zu kommen und seine Stimme zu hören. Das ist ganz einfach und ganz wunderbar. Wenn Paulus hier die Sklavereisprache benutzt, dann ist er sich dessen bewusst, wer ihn hört. Denn er schreibt auch einer Gemeinde, die entweder ehemalige Sklaven beinhaltete oder auch aktuell noch als Sklaven arbeitende Geschwister. Heute ist es vielleicht nicht mehr so, heute wäre es schwieriger. Denn heute ist Sklaverei ja sehr angegriffen. Oder anders bewertet. Aber Paulus spricht hier in menschlichen Begriffen. Er benutzt hier die Darstellung der Sklaverei, zumindest ein Stück weit. Er gebraucht diese Sprache, um diese Beziehung des Christen zu verdeutlichen. Das ist eine Analogie letztlich, eine, die nicht vollkommen ist. Und er ruft uns zu etwas, was größer ist als diese Analogie. Der nächste Imperativ. Am Ende von Vers 19. Denn wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit. Hier ist der Imperativ, das Gebot. So stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Er sagt, alles was wahr ist, alles, was ich euch gerade gesagt habe, sollte nun den Weg beeinflussen, wie du lebst. Nicht, dass du einfach nur gehst und sündigst und gottlos lebst und auf deine eigene Weise lebst, sondern dass die Liebe Gottes dich dazu treibt, dich ihm zu übergeben, ihm zu dienen und ihm ähnlicher zu werden. Wie er zu denken, wie er zu reden, wie er zu handeln. Als dein Sklave, damit du geheiligt seist, oder es anders zu sagen, dass du heilig wirst wie er. Das ist das Gebot. Wenn du dich selbst jemandem hingibst, dann gib dich nicht der Sünde hin. Gib dich selbst Gott hin, in Liebe, damit du geehrt wirst. Und das ist der Ruf an euch Christen. Nutzt Gnade und die Vergebung des Kreuzes nicht als Gelegenheit, um so zu leben, als würde Gott nicht existieren, sondern denk an seine Liebe und nutze es als Vorwand, zu leben für ihn, in Liebe mit Gott. Lass mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und all ihre Wahrheiten. Wir danken dir, dass du uns zu dir gerufen hast durch das Blut deines Sohnes. Und wir bitten dich, dass du uns heilst. In der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und dass unsere Liebe im Glauben dich ergreife. Und wir ordnen all diese Dinge dir unter. Dem einen, der uns der Autorität des Evangeliums unterstellt hat. Wir bitten all das im Namen Jesu. Amen.